Herzlich willkommen zur 5. Folge des GBG-Podcasts Dach überm Kopf. Heute mit dem Thema, wie entsteht eigentlich ein Projekt?
Dach überm Kopf. Wohnen in Hildesheim. Ein Podcast der GBG Wohnungsbaugesellschaft Hildesheim AG.
Mein Name ist Torben Dill und heute in den Räumlichkeiten der GBG sitzt neben mir Fenja Nönken. Hallo.
Hallo, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ja, Premiere in unserem Sitzungszimmer. Neuer Raum und das erste Mal wieder alte Runde. Wir sind voll besetzt mit unseren Prokuristen. Hallo zusammen.
Hallo.
Moin.
Ja, hallo. Schönen guten Morgen.
Wir haben ja heute das Thema, wie entsteht eigentlich ein Projekt?
Genau, wir wollen das mal beleuchten, von der Idee bis zur Fertigstellung. Wir haben da diverse Fragen zu vorbereitet, die das sicherlich ganz interessant aufzeigen können. Aber vorher haben wir noch unsere Rubrik, die Quick Answers.
Richtig, wir fangen am besten gleich einfach mal an mit dem Poppenheger. Gut durchgeplant. Oder voller Überraschungen?
Immer beides. Also man kann noch so viel planen, die letzten 10% muss man noch flexibel sein und Dinge dann einfach so regeln, dass man Unvorhergesehenes mit einfließen lässt.
Das war an sich die perfekte Überleitung zur nächsten Quick Answer. Herr Papalla, strikt am Plan festhalten oder Anpassungen zulassen?
Strikt am Rahmen festhalten, wenn der gesetzt ist, und dann mit Anpassungen den Rahmen ausfüllen.
Und Herr Bäumann, Projektbeginn oder Projektende?
Ja, bei einem Projekt ist meistens der Beginn ja vor dem Projektende. Also von daher hängt das doch ein bisschen zusammen. Aber ein Projekt erfolgreich zu beenden, bedingt natürlich auch, es erfolgreich schon mal zu beginnen. Und dann sollte das auch klappen.
Ja, das war tiefenphilosophisch.
So wie die Frage.
Aber Sie können sich nicht für eins entscheiden, oder?
Naja, ich finde schon, ein Projektende ist immer ganz gut. Ne? Wenn wir jetzt kein Ende finden, dann hätten wir auch ein Problem.
Sehr schön. Ja, steigen wir doch ein. Wer entscheidet eigentlich, wo was gebaut wird? Wie geht das los? Freiwillige vor.
Das ist ganz unterschiedlich. Also mal drei Beispiele aus der Vergangenheit. Zum Beispiel hat die Stadt Hildesheim vor einer Reihe von Jahren ein ungenutztes Brachgrundstück gehabt in der Nordstadt. Die GBG hat es dann gekauft und den Theresienhof darauf entwickelt. Und das ist, glaube ich, eine Bereicherung der Nordstadt und grundsätzlich des Dienstleistungsangebotes in der Stadt. Das ist ein Projekt, was wir, denke ich, erfolgreich durchgeführt haben. Dann gibt es zum Beispiel das Hildesheim Ostend, wo die Stadt Grundstücke ganz normal angeboten hat und wir hausintern überlegt haben, wie viele Grundstücke kaufen wir oder wollen wir überhaupt was kaufen, wollen wir uns an diesem neuen Stadtquartier beteiligen. Und dann ein etwas anderes Beispiel ist Hildesheim-Moritzberg, die Ecke in der Pippelsburg und der Maschstraße, wo wir unseren Wohnungsbestand eigentlich in den letzten gut ein Dutzend Jahren transformiert haben von einem Quartier, was sicherlich einen Instandhaltungsstau hatte und insgesamt in Hildesheim einen durchwachsenen Ruf und durch Neubauten eine neue städtebauliche Konfiguration und natürlich auch Investitionen in den Gebäuden, die wir erhalten haben, ist dort ein schmuckes Wohnquartier draus geworden, wo wir, aber auch die Stadt Hildesheim durchaus stolz drauf sein können und was sicherlich auch bei uns im Bestand eine nachhaltige Wirkung hat. Und das sind drei ganz unterschiedliche Herangehensweisen.
Mhm. Gab es dann jetzt bei Beispiel 1 und 2 Vorgaben von der Stadt, was dort gebaut werden kann, darf, sollte? Oder ist das dann eine Entwicklung, die hier im Haus passiert ist?
Nein, das ist sozusagen unser Know-how. Wir sind, meine ich, beim Theresienhof da auch nicht so gedrängt worden, sondern die Idee ist von unserem Vorstand gekommen, dieses Grundstück zu entwickeln. Das ist auch nicht unbedingt für eine Wohnungsbaugesellschaft, die einen Bestand hält, so, ich sag mal, der Klassiker, dass man tatsächlich auch Projekte entwickelt, sondern eher, dass man Wohnungsbestände vielleicht mal erweitert, aber ansonsten eigentlich eher verwaltet und unterhält. Und da ist unser Unternehmen zu Beginn des Jahrtausends auch neue Wege gegangen. Das heißt, das ist auch eine Zeit gewesen, wo Wohnungsbaugesellschaften als, ja, braucht man die überhaupt? Also die sind durchaus in vielen Kommunen auf dem Prüfstand gewesen, auch in Hildesheim. Und das ist sicherlich auch mit ein Grund gewesen, weshalb die Stadt, glaube ich, uns im Laufe der letzten zwei Jahrzehnte doch lieb gewonnen hat, so mein Eindruck.
Darf ich denn überall alles bauen in irgendeiner Form oder also sämtliche Wohnformen oder gibt es da ganz klare Abgrenzungen?
Ja, theoretisch haben wir ja in Deutschland eine sogenannte Baufreiheit und man darf alles bauen, aber es gibt letztendlich natürlich an jeder Stelle einen Rahmen, der durch einen Bebauungsplan vorgegeben wird oder eben durch das Baugesetzbuch. Das Baugesetzbuch sagt dann, wenn kein Bebauungsplan vorliegt, muss ich mich an der umgebenden Bebauung orientieren. Und das steht und fällt natürlich immer auch ein wenig mit dem Ansprechpartner von der Bauaufsicht, je nachdem, wie konservativ der ist oder wie offen, ist dann der Rahmen möglicherweise etwas enger gesteckt. Aber manchmal ist es einfacher, ich sag mal, nach diesem sogenannten Paragraph 34 einordnen in die umgebende Bebauung, etwas Erfrischendes, Innovatives errichten zu können, als nach einem durchschnittlichen oder vielleicht sogar schlechten Bebauungsplan.
Und wenn wir das jetzt mal durchspielen, wir haben jetzt ein Grundstück oder kriegen ein Grundstück angeboten, wird dann vorher überlegt, für wen eigentlich gebaut wird? Ist das ein Gedanke, der bei dieser Projektentwicklung eine Rolle spielt?
Ja, auf jeden Fall. Also es macht ja keinen Sinn, eine Immobilie, also ein unbewegliches Gut, völlig am Bedarf vorbeizubauen und irgendwo hinzustellen. Wir haben natürlich Anforderungen, aus unseren Mietergesprächen heraushören. Wir haben Anforderungen, die wir aber auch aus der Gesellschaft hier in Hildesheim kriegen. Wir wissen beispielsweise, dass wir sehr, sehr, sehr viele, nämlich immer noch fast 500 Sozialwohnungen in Hildesheim brauchen. Und für Menschen, die eben am primären Wohnungsmarkt so nicht die Chancen haben, an Wohnungen zu kommen. Und da macht es schon Sinn, das alles mit in unseren Überlegungen mit einzubeziehen.
Gibt es denn im Vorfeld so eine Markt- oder Standortanalyse? Wurde das schon mal gemacht? Ist das Usus bei Projekten?
Nein, ich denke mal, eine Marktanalyse wird ja quasi durch das operative Geschäft ja permanent betrieben. Das ist das eine. Es gibt natürlich immer mal wieder auch Standortanalysen. Zuletzt hat die Stadt das ja auch gemacht im Rahmen damals Entwicklung Ostend, das spricht Mackensen-Kaserne. Dort wurde der Markt ja auch extern nochmal begutachtet. Es gibt ja auch langfristige Studien, die ja auch über die Stadtentwicklung hinausgehen. Also es gibt sozusagen im Kleinen als auch im Großen natürlich immer Markt- und auch Standortanalysen. Letztendlich muss man natürlich auch gucken, was man selber auch möchte, wie das eigene Portfolio aussieht, was die Kundenwünsche sind, was auch am Markt natürlich gefragt wird. Und die größte Herausforderung ist immer natürlich, dass man in die Zukunft schauen muss. Ne? Wir haben natürlich, was wir heute bauen und der Bedarf, der heute ist, dass das auch identisch ist mit dem, was dann am Ende des Projektes dasteht. Und bei so einem Beginn eines Projektes bis zur Fertigstellung, da vergeht ja eine gewisse Zeit und das muss man natürlich bei seiner Entscheidung mit berücksichtigen.
Haben wir gelernt, 5 Jahre dauert circa ein Projekt.
Hat man dann nicht durchgehend das Gefühl, irgendwo hinterherzulaufen, wenn ich mit den Informationen aus dem operativen Geschäft von heute in die Zukunft bauen muss und dann ein Projekt 5 Jahre dauert und sich dann aber die Marktsituation schon wieder geändert haben könnte?
Dieses Risiko hat eigentlich grundsätzlich jeder Investor auch über den Wohnungsbau hinaus oder über überhaupt das Bauen hinaus. Dann muss man eben diesen Plan anpassen oder vielleicht auch im schlimmsten Fall aufgeben. Also das, denke ich, ist auch nicht ausgeschlossen.
Ist sowas schon mal passiert?
Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen.
Dass so nach 3 Jahren man gesagt hat, ja okay, wir haben jetzt zwar angefangen, aber wir stampfen mal alles wieder ein oder wir gehen in eine komplett andere Richtung.
Also vielleicht sind Bauprojekte da auch etwas anders gestrickt als viele andere Geschäftsideen. Im Endeffekt kann ich mich daran erinnern, dass wir, also zum einen, wenn wir Projekte angeboten bekommen, ich sag mal von der Immobilienabteilung der Sparkasse, die über den Markt gehen und uns wie andere Mitbewerber anschreiben, dann prüfen wir, ob das für uns von Interesse ist und dann entsteht dieses Projekt gar nicht erst sozusagen. Das heißt, zu einem sehr frühen Stadium ist es für uns dann erledigt. Also insofern ist die Frage, ob man da überhaupt von einem Projekt sprechen kann. Wir haben natürlich als Dienstleister der Stadt Hildesheim auch gelegentlich die Bitte um Hilfe der Stadt, zum Beispiel als mal eines der alten Kasernengebäude auf dem Ostendquartier in der Überlegung war, für ein sogenanntes technisches Rathaus eine Untersuchung durchzuführen. Das haben wir dann gemacht und hätten das auch für die Stadt gut umsetzen können, aber die Stadt hat sich dann quasi als Auftraggeber anders entschieden und dadurch ist auch unsere Arbeit, die sich etwa über ein gutes halbes Jahr erstreckt hat, durchaus mit konkreten Umsetzungsüberlegungen hat sich dann erledigt gehabt. Aber eigentlich sind wir, was unsere Projekte angeht, sehr beharrlich und verstetigen die und setzen die eigentlich dann letztendlich auch um.
Es geht ja in aller Regel auch um Wohnungsbau und den Platzbedarf und die Wohnungsgrößen, die brauchen wir jetzt, die brauchen wir auch in 5 Jahren. Und die Prognosen und Marktbeobachtungen und Branchenauswertungen, die wir haben, prognostizieren ja die Bevölkerungsentwicklung, die Lebensumstände, Familiengrößen, demografische Kennzahlen sind da mit drin. Und wenn dann gesagt wird, dass wir in 3 Jahren oder in 5 Jahren eine hohe Nachfrage an 2- und 3-Zimmer-Wohnungen haben oder aber auch an kleinen Wohnungen, dann bleibt die ja auch da. Das sind ja auch sehr valide Statistiken, die dort zugrunde liegen. Und die spannende Frage ist eigentlich zurzeit nur die, nicht nach der Wohnungsgröße und nach dem Raum, den wir den Menschen geben, sondern nach der Bezahlbarkeit. Und das ist schwer zu prognostizieren, was in 5 Jahren ungefähr dann die Fertigstellung gekostet haben wird.
Mhm. Wer ist denn alles in so ein Projekt, in so eine Projektplanung, Projektentwicklung involviert?
Ja, grundsätzlich ist es so, dass die Geschäftsleitung, im Wesentlichen der Vorstand und wir drei natürlich überlegen, gibt es ein neues Projekt, hat das mit Wohnungsbau zu tun oder ist das vielleicht auch eine andere Dienstleistung für die Stadt, zum Beispiel jetzt das TIM, was unsere Tochter, die Immobilien GmbH, errichtet. Und das sind natürlich Entscheidungen, die dann auf Geschäftsleitungsebene getroffen werden. Ansonsten in der Projektierung haben wir natürlich Spezialisten im Haus, die dann versuchen, Ideen zu entwickeln, wie man dieses Projekt gut umsetzen kann. Das wird dann gespiegelt. Dann gibt es Feedbacks allen Bereichen des Hauses, die dann damit zu tun haben. Und da sind die Betriebskostenkollegen und selbstverständlich auch die Kaufleute involviert, aber eher zu einem späteren Zeitpunkt, wenn das Projekt erstmal grundsätzlich vorstellbar ist und eine gewisse Grundgestalt angenommen hat.
Das geht denn so weit, dass sogar Apartments, also für unsere Baustelle im Ostend, haben wir die Apartments aufgebaut und haben in einem, wie hieß es?
Mock-up.
Ein Mock-up dann mit den Vermietungskollegen getestet, wie man sich wohlfühlt in diesen Planungen.
Wie müssen wir uns das vorstellen?
Also das muss man sich so vorstellen, dass ein Zimmermann aus Holzmaterialien im Grunde genommen ein Mikro-Apartment im 1:1 nachgebaut hat und wir uns in dieser relativ kleinen Räumlichkeit bewegen konnten und dann auch ja, uns darin bewegt haben und gesagt haben, oh, Mensch, da müsste man vielleicht den Schlafbereich oder den Hauptraum etwas größer und das etwas kleiner machen. Also das war tatsächlich ein, zumindest von den Räumlichkeiten her, natürlich nicht, was jetzt Waschbecken, Wasser und Ähnliches angeht, aber das ist ein 1:1 Raum gewesen, um sich den besser vorstellen zu können, ob man den wirklich 20 Mal bauen soll.
Spannend. Und wie realitätsnah war das jetzt, wo es fertiggestellt ist und man ja die echten Apartments auch begehen kann?
Naja, die, die Mockups oder das Mockup war sicherlich deutlich einfacher. Die Apartments selbst haben natürlich dann auch durch die Planung an Qualität gewonnen, aber der Raum ist tatsächlich der gleiche und das hat gut geholfen, um letztendlich das Produkt auch zu schaffen, was wir jetzt dort haben. Es hat seinen Beitrag dazu geleistet.
Ich habe mir gerade spontan die Frage gestellt, was steht als erstes fest? Die Idee, also die Idee und der sozusagen das Motiv, warum man ein Projekt angeht, ist das als erstes fertiggestellt oder die Finanzierung, wie sich das Ganze hinterher wieder rechnen könnte?
Definitiv die Idee. Ja. Also das ist sicherlich so, dass das Projekt an sich erstmal da im Vordergrund steht und alles andere baut sich dann darauf auf.
Ist das nicht kompliziert? Also dann.
Ja, es ist tatsächlich kompliziert in der Form, dass natürlich da bestimmte Abwägungen notwendig sind, gerade was für ein Produkt ich dann am Markt eben implementieren möchte. Was kann ich generieren an Erlösen daraus? Und das bedarf natürlich einen entsprechenden Planungshorizont und viele Unsicherheitsfaktoren. Gerade zur jetzigen Zeit ist es nicht einfacher geworden, wo man eben die Baukosten ganz schwer abschätzen kann, die Entwicklung auch nicht sieht. Dazu kommt natürlich die Marktentwicklung, auch die geopolitische Entwicklung, was alles auch Einfluss hat, Inflation etc. Also da gibt es viele Unsicherheitsfaktoren, die natürlich gerade bei so einem langen Planungshorizont und Investitionszeitraum bis zur Fertigstellung und zur Vermietung natürlich sehr viele Unsicherheitsfaktoren beinhaltet, ja.
Aber erst ist die Idee da. Und dann muss man sehen, ob das Geld dafür reicht oder eben auch nicht.
Gab es das auch schon, dass Projekte dann nicht realisiert wurden, weil man gesagt hat, das ist einfach kostentechnisch nicht umsetzbar?
Ja. Also wir haben uns tatsächlich auch mal mit dem Gedanken beschäftigt, in Hildesheim ein neues Hochhaus zu bauen. Und da muss man ganz klar sagen, dass das von den Kosten her tatsächlich nur in Bereichen funktioniert, wo der Grund und Boden dermaßen teuer ist und so ein Siedlungsdruck da ist, dass man einfach diese deutlich teureren Baukosten auch tatsächlich rechtfertigen kann.
Wenn wir jetzt weiterspinnen bei einem Projekt. Wir haben ein Grundstück, wir haben entschieden, da bauen wir ein Wohnhaus drauf. Es ist alles finanzierbar und in trockenen Tüchern quasi. Wer legt denn so Dinge wie Wohnungsgrößen oder auch Ausstattung der Wohnungen fest? Und anhand welcher Parameter wird das entschieden?
Das ist unterm Strich sicherlich ein gemeinsames Werk, aber den Aufschlag machen natürlich bei uns die Bauleute, sage ich mal. Wir stimmen, also wir haben nun über eine Reihe von Jahren schon, denke ich, erfolgreich zusammengearbeitet. Zum Teil schlagen wir auch was Neues vor, wenn wir feststellen, der Trend ändert sich oder das kommt von den kaufmännischen Kollegen und die Projektleiter aus Sicht der Vermietung oder letztendlich auch für den Bau sprechen im Grunde genommen eine Plattform und dann wird das letztendlich festgezurrt. Letztendlich muss man sagen, dass wir von der Tradition her natürlich für Versorgung von breiten Schichten der Bevölkerung mit Wohnraum, das ist so der klassische Auftrag der GBG. Aber wir haben seit dem Jahr 2000, als wir, ich sag mal, eine Immobilienkrise hatten, wo viele Kommunen dachten, wozu taugt eigentlich so eine Wohnungsbaugesellschaft und wir eben auch Stadtentwicklung betrieben haben, hat sich natürlich auch unser Anspruch an Wohnen in der Stadt aufgefächert Und ich glaube, dass eine Stadt auch gute Wohnraumformen für den Mittelstand haben muss. Es ist heutzutage so, ob das bei Bosch Blaupunkt ist oder bei anderen Firmen, dass so im mittleren Management jüngere Menschen kommen und gehen und dann vielleicht neue Aufgaben in Hamburg oder wo auch immer haben und dann eben temporär in Hildesheim wohnen. Und die wollen eben nicht alle nur in einer Nachkriegswohnung der 50er Jahre wohnen. Und auch da ist es wichtig, dass eine Stadt diesen Kundenkreis versorgen kann, weil sie sonst insgesamt nicht genug Attraktivität hat. Und auch, das denke ich, ist auch mit die Aufgabe einer Wohnungsbaugesellschaft in diesem Marktsegment, Mietwohnungsbau in einem gewissen Umfang anzubieten.
So, jetzt haben wir unser Projekt quasi fast fertig. Wer entscheidet denn, Herr Bollmann, wie der Mietpreis am Ende aussieht? Legen Sie den fest?
Oh, das wäre schön. Also zu Beginn des Projektes wird natürlich auch schon mal über die Mietpreise gesprochen. Also das ist, gehört mit dazu. Im sozialen Wohnungsbau ist das ja letztendlich vorgegeben. Da haben wir wenig Möglichkeiten. Deswegen ist das auch sicherlich eine Restriktion, die man dann auch bei dem Bau selber beachten muss, dass natürlich die Kosten in dem Rahmen dann gehalten werden. Weil wir können eben dort keine höheren Mieten generieren, als die, die uns dann auch im Rahmen der Wohnraumförderung zugestanden werden. Das ist natürlich gerade in der heutigen Zeit und der Baukostenentwicklung sehr schwierig. Und da bedarf es natürlich auch eines sehr engen Kostenmanagements an der Seite, weil die Einnahmenseite steht fest, die kann ich nicht verändern. Und das kann sich schon etwas schwierig gestalten. Bei den normalen Projekten, in Anführungsstrichen normal, wo man mehr Spielraum hat, sind natürlich die Mietpreise letztendlich durch die Immobilienverwaltung mit vorgegeben, die natürlich den Markt kennen. Sicherlich ist da von Seiten der Finanzierungsseite der Wunsch nach mehr öfters gegeben, weil natürlich auch da wieder natürlich die Kosten mit reinspielen. Es muss ja letztendlich wirtschaftlich darstellbar sein. Und genau das ist gerade in der heutigen Zeit die größte Herausforderung, denke ich, in dem Punkt. Weil man kann natürlich auch bei allen Mängeln an Baugrundstücken, die es ja auch gibt, kann man mit viel Geld auch viel bauen. Aber das noch zu vernünftigen Preisen an den Markt weiterzugeben, das ist halt schon ein Problem.
Und wie finden, wenn jetzt so ein Projekt fertig finanziert ist, wie können sich denn potenzielle Mieter über das Projekt oder den Status von so Projekten informieren? Gibt es da irgendwelche Anlaufstellen? Einmal, wenn sie noch sozusagen noch nicht fertig sind, aber dann auch, wenn sie fertig sind und man auch potenzieller Mieter werden kann?
Zum einen haben wir eine Interessentenliste, wo ganz viele, die recherchieren oder die hier in Hildesheim und Umgebung zu Hause sind und Wohnungen suchen, wissen, dass wir immer wieder Wohnungen anbieten. Die wissen auch, welche Neubauten wir haben und entwickeln, weil wir das einfach auch kommunizieren und über unsere Öffentlichkeitsarbeit publizieren. Wir haben auf unserer Homepage dann auch immer wieder die Neubauprojekte im Angebot, wie auch die Bestandswohnungen. Und wie man das so neuerdings sagt, so matchen wir dann unsere Wohnungen und unsere Mietinteressenten und bieten allen dann die Wohnung, die zu denen passt.
Ja, ich glaube, da haben wir schon ein ziemlich umfassendes Bild von so einer Bauprojektentwicklung bekommen. Die zweite Themenrubrik beinhaltet noch ein paar Fragen. Eine, die vielleicht auch ein bisschen selbstkritisch ist: Was kann für den Prozess eines Projektes verbessert werden und wird das auch regelmäßig hinterfragt? Also gibt es so eine Art Manöverkritik nach jedem fertigen Projekt oder ist man dann froh, wenn es fertig ist und beschäftigt sich nicht mehr damit?
Es gibt immer was zu verbessern.
Ja, also jetzt nicht auf das Projekt bezogen, sondern wirklich auf diesen Prozess, ne? Der sich ja über, wie wir gelernt haben, viele Jahre streckt.
Nein, es ist in der Tat so, dass jedes Projekt, seine besonderen Kinderkrankheiten hat oder seine Schwierigkeiten. Und dass man eigentlich sagen muss, bei jedem Projekt, wenn man im Nachhinein feststellt, was ist schlecht gelaufen, was kann man besser machen. Das ist von Projekt zu Projekt zum Teil auch anders.
Was sicherlich bei diesen Projekten auch wichtig ist, dass man diese Verlässlichkeit in einem Projekt auch hat. Manchmal passiert es natürlich, dass mit der Zeit nochmal so Änderungswünsche reinkommen, aus welchen Gründen auch immer. Und das führt natürlich dann auch zu mehr Aufwand, zu Irritationen, meistens auch zu mehr Kosten. Das sind so Dinge, die man natürlich versuchen sollte, immer zu vermeiden. Und da muss man natürlich immer so ein bisschen darauf hinwirken, auch am Anfang eines Projektes, weil das möchte natürlich keiner an der Stelle. Und damit man da einfach diese Verlässlichkeit in das Projekt reinbekommt. Und wo man natürlich immer schauen muss, ist die gute Kommunikation. Wie Herr Popp mir ja schon sagt, das ist ganz wichtig, weil es sind natürlich viele Beteiligte da drin, dabei bei so einem Projekt. Und nur dann kann das auch funktionieren, weil da gibt es einfach Abhängigkeiten zueinander. Und da gibt es immer Entwicklungspotenzial. Und da muss man jeder für sich dann immer wieder schauen, dass wir da eng zusammenarbeiten, um das Projekt dann auch erfolgreich dann beenden zu können.
Und jetzt mal so als Resümee, sind wir in den letzten, keine Ahnung, welchen Zeitraum wir da ansetzen wollen, ein Projekt dauert 5 Jahre, sagen wir mal 20 Jahre, sind wir in den letzten 20 Jahren besser geworden, was diesen Prozess angeht? Also konnten wir da tatsächlich positive Veränderungen rausziehen durch diese Manöverkritiken?
Ich denke, dass wir einen Entwicklungsprozess im Hause erlebt haben, also dass grundsätzlich das Thema Neubau und Projekte am Anfang so war, dass das Know-how hier im Hause noch nicht so weit verbreitet vorhanden war und das so ein wenig misstrauisch auch beäugt wurde und vielleicht sehr stark auf den Schultern Einzelner und Rute, gerade aus dem Baubereich. Und ich denke, dass aber wir in den letzten 20 Jahren oder in den letzten 15 Jahren, sage ich jetzt mal, doch sehr partnerschaftlich und auch eher einbindend an solche Projekte rangehen. Ja, am Anfang sind die, glaube ich, so bestaunt worden, ach, sowas machen wir auch. Inzwischen, glaube ich, haben die einfach eine gewisse Selbstverständlichkeit.
Was muss in so einer Projektentwicklung passieren oder während eines Projekts, damit sie richtig aus der Haut fahren, was sie jetzt richtig aus der Ruhe bringen würde? Wo sie jetzt sagen, okay, das haben wir so noch nicht gehabt oder jetzt werde ich innerlich kribbelig.
Das wäre, wenn wir schon Mietverträge geschlossen haben, weil wir kurz vor Baufertigstellung sind und irgendwelche Innenausbauten sich verzögern aufgrund von Materialknappheit, Handwerkerknappheit oder sonstiges. Denn dann, also da würden wir in der Vermietung richtig rappelig werden. Also Sie müssen sich ja vorstellen, alle Kunden, die dann bei uns einziehen, kommen ja irgendwo her, die leben ja und wohnen ja irgendwo und haben im Zweifel dann auch schon Mietverträge gekündigt und müssen dann auch irgendwo neu wieder unterkommen. Und wenn wir dann kein fertiges Produkt haben, wäre das etwas, was mich und meine Mannschaft sehr stressen würde.
Mit Blick auf die Zeit, die letzte Frage, bevor wir noch in unsere Wünsch-dir-was-Rubrik einsteigen. Wo liegen Chancen und Risiken für zukünftige Projekte?
Also was zumindest auch eine Chance ist, wenn wir es schaffen, eben auch das Thema Nachverdichtung zu generieren, indem wir eben unsere eigenen Grundstücke auch einen Neubau schaffen. Das hat eben einfach einen klaren Kostenvorteil. Und da muss man natürlich auch ein bisschen das Verständnis der Nachbarn oder der jetzigen Bewohner natürlich mit unterstellen. Da sind aber Möglichkeiten, um eben auch noch neu zu bauen und eine gewisse Kostenkontrolle besser noch zu generieren. Und das sind auch Chancen für uns dann auch an der Stelle und somit auch Möglichkeiten, sozialen Wohnungsbau insbesondere zu betreiben.
Risiken?
Da gibt es im Augenblick genug von.
Da gibt es eigentlich fast zu viele davon. Also es gibt mehr Risiken als Sicherheit. Also wir haben, da kann man fast schlagwortartig vorgehen, also die Baukostenentwicklung, Rohstoffe, dann sicherlich auch das Thema Verfügbarkeit von Handwerkern und Fachfirmen. Das wird uns auch in der nächsten Zeit noch, glaube ich, noch mehr beschäftigen. Steigende Finanzierungskosten auf der anderen Seite, gleichzeitig hohe Inflation, hohe Energiekosten, geopolitische Probleme. Also Risiken gibt es, glaube ich, derzeit fast zu viele. Nur man muss letztendlich auch diese Risiken natürlich bewerten und angehen und beurteilen und dann seine richtigen Schlüsse draus ziehen. Aber man darf natürlich auch nicht alles schwarz sehen. Also wenn wir das zu schwarz sehen und zu nah auch im Planungshorizont, dann dürfte man momentan gar nichts machen. Deswegen, es ist momentan eine Herausforderung, die richtige Investitionsentscheidung zu treffen, ja.
Ich hatte gerade schon im Kopf, eine neue Folge, lohnt sich das Bauen überhaupt noch? Aber Sie haben das ja wieder ein bisschen...
Das ist eine sehr gute Frage.
Bisschen eingedämpft.
Naja, man muss ja auch sagen, dass wir als Wohnungsbaugesellschaft einen gewissen Auftrag und einen Nutzen für die Stadt haben, durch Bauen. Man kann natürlich auch sagen, jetzt wird es etwas weniger. Es muss nicht so viel sein, das in jedem Fall. Aber es ist ja so, dass wir eben auch uns als Motor der Stadtentwicklung sehen und letztendlich auch an Hildesheim arbeiten und Hildesheim verändern, nach Möglichkeit zum Positiven. Und ein klassischer Bauträger, der im Grunde genommen auch bei den Risiken, die es momentan am Markt gibt, die Refinanzierung eines Projektes in einem sehr kurzen, schnellen Zeitraum haben muss, das, sag ich mal, ist sicherlich eine Situation, die noch schwieriger und eine ist, die ich als bedeutend bedrohlicher empfinden würde. Und das ist vielleicht das Tröstliche, vor allen Dingen auch für die Mitarbeiter, die den Podcast hören, dass wir da sicherlich jetzt bezogen auf die Rahmenbedingungen am Markt sicherlich etwas besser haben als viele andere, unabhängig davon, dass die Probleme, die Jens Bollmann eben gerade genannt hat, natürlich auch für uns zutreffen.
Ich finde, der Motor der Stadtentwicklung ist hier, das ist ein richtig tolles Stichwort zur nächsten Kategorie, zu unserer Wünsch-dir-was-Kategorie. Was wünschen Sie sich für den Prozess der Bauprojekte und was würden Sie gern umsetzen, wenn alles möglich wäre? Wenn Sie gar keine Rahmenbedingungen hätten?
Mein Lieblingsstichwort, Rumspinnen erlaubt.
Ich würde mir wünschen, dass am Beginn eines Projektes die Kosten schon feststehen, die sich nicht mehr verändern, der möglichst beste Marktzins, quasi die Miete, erzielt wird, der natürlich komplett günstig für alle Hildesheimerinnen ist und trotzdem wirtschaftlich super darstellt, das Ergebnis.
Ist doch mal ein cooler Wunsch.
Da klang auch ein bisschen Eigeninteresse bei.
Das würde zumindest die Planung, was das wirtschaftlich angeht, deutlich vereinfachen, ja.
Das würde Herrn Bollmanns Nerven schonen an der einen oder anderen Stelle.
Definitiv. Nicht nur von Herrn Bollmann, von uns allen grundsätzlich. Das ist eigentlich jetzt so dieses, das ist fast, also es ist eine Überforderung. Ich wünsche mir eigentlich Gelassenheit und ich sag mal Nervenstärke für uns alle. Damit wäre ich schon zufrieden. Also inhaltlich, wie ich mir jetzt, ich sag mal, das Thema Wohnen in der Stadt oder Ähnliches vorstelle oder eine Veränderung der Innenstadt, vielleicht machen wir da ja mal eine eigene Podcast-Folge drüber. Und dann spinne ich auch gerne rum, aber mit diesen bescheidenen Wünschen würde ich es für heute belassen.
Herr Bapalla.
Da ich ja durchaus zu Ungeduld neige, würde ich gerne diese 5 Jahre, die wir so als Projektphase ausgemacht haben, deutlich verknappen. Toll wäre es, wenn man zum Bauamt läuft, Bauantrag einreicht und ganz schnell da auf Wohlwollen stößt, die Genehmigungszeiten ganz kurz sind. Weil wir ja, bevor wir bauen, noch eine lange, lange Bearbeitungszeit haben und Dinge auch ordentlich geprüft werden. Und bei der Finanzierung und Attraktivität bin ich bei Herrn Bollmann. Ich habe natürlich auch ein großes Interesse, attraktiven Wohnraum zu guten Konditionen rauszuhauen, aber muss ich auch für uns natürlich dann auch rechnen.
Ja, super Wunsch. Das war auch tatsächlich mein Gedanke. Warum muss das denn 5 Jahre dauern? Kann man das nicht irgendwie auf 1 Jahr verkürzen oder meinetwegen auf 2? Ja, schön. Prima. Dann haben wir es doch für diese Folge.
Würde ich auch sagen. Worüber reden wir in der nächsten Folge?
Das ist eine berechtigte Frage. Wir haben verschiedene Themen in der Hinterhand. Derzeit ist die Planung, dass wir über die sogenannte zweite Miete sprechen, nämlich die steigenden Nebenkosten.
Das ist richtig.
Ich glaube, das ist auch ein gutes Abschlusswort. Ich bedanke mich für Ihre Zeit.
Wir danken auch.
Gerne.
Sehr gerne.